So, normalerweise erheben wir uns ja vor dem Wort Gottes, aber diese wenigen Worte, da gönnen wir uns mal sitzen zu bleiben. Die haben es in sich. Prüft alles, das Gute haltet fest. Das ist die eine Möglichkeit der Übersetzung. Ich werde dann im Lauf der Predigt darauf näher eingehen. Wir sind ja eher die andere Übersetzung gewöhnt. Prüft alles und behaltet das Gute. Hat auch viel für sich. Aber es gibt doch Unterschiede. 1. Thessalonicher 5,21 steht die Jahreslosung für dieses angebrochene, noch sehr frische Jahr 2025. So, wir wollen in 4 Schritten auf das Thema zugehen und zunächst die Frage stellen, was sollen wir denn prüfen? Es gibt ja unendlich viel zu prüfen. Ja, von den Butterpreisen angefangen, ist mir neulich aufgefallen, ja, wie teuer die Butter geworden ist. Und trotzdem, wenn man genau guckt und prüft, kriegt man noch unter 2 Euro ein Stück Butter. Also unendlich viel gibt es zu prüfen und die Frage ist natürlich, was meint denn hier der Paulus, was wir wirklich prüfen sollen? Und das ergibt sich aus dem Zusammenhang sehr deutlich. Ja, und dann wollen wir die Frage stellen, wie sollen wir prüfen? Ja, welche Voraussetzungen sind eigentlich nötig, um eine Prüfung zu starten und zu absolvieren, kommt ja sehr auf die Maßstäbe an, auf die Kriterien, die man dann anlegt. Wenn man natürlich nur die Kriterien anlegt, die man ohnehin schon kennt und dann prüft, dann wird wahrscheinlich das rauskommen, was man mehr oder minder sich schon selber vorgestellt hat. Also wir wollen da schon ein bisschen tiefer fragen. Wir sind ja hier als Christen versammelt. Was meint der Paulus? Was brauchen wir, um ein wirklich ordentliches Ergebnis zu erzielen? Und wenn wir ja dann wirklich dahin gekommen sind, dass wir eine geistliche Prüfung schaffen, was gar nicht so einfach ist, dann wird es schnell vorkommen, dass wir eine ganze Menge gar nicht mehr akzeptieren können. Da fällt dann vieles durch die Prüfung durch. Und was, das wollen wir uns dann auch mal genauer ansehen. Wollen aber natürlich ein bestimmtes Gewicht legen auf die Frage, was eigentlich gut ist. Ja, wenn man diese Jahreslosung zum ersten Mal hört, ja, dann denkt man, das ist eigentlich eine Kalenderweisheit. Das ist doch alles selbstverständlich. Natürlich müssen wir prüfen und natürlich behalten wir das Gute. Aber bei näherem Hinsehen ist es doch gar nicht so einfach, das herauszufinden, was in Gottes Augen gut ist und was dann auch uns wirklich gut tut. Das weiß man manchmal gar nicht. Und manchmal setzt man aufs falsche Pferd. Das würde mir jetzt gut tun. Ja, wenn ich doch jetzt mal mein Lieblingsessen hätte. Also, sehr anspruchsvoll. Und deswegen brauchen wir ein wirkliches, vor Gott bestehendes Kriterium für das, was gut ist. Und das wird uns dann im vierten Teil beschäftigen. Ich dachte zunächst auch, als ich an die Predigtvorbereitung ging, was soll man dazu sagen? Das ist alles so selbstverständlich. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto spannender wurde diese Jahreslosung für mich. Ich hoffe, dass ich das etwas rüberbringen kann. Zunächst also unser erster Teil. Was ist denn hier gemeint? Was sollen wir prüfen? Ich habe von der Betrachtung im Deutschlandfunk vorhin schon kurz gesprochen. Der blieb natürlich nicht dabei, seine 10.000 Bücher ausmisten zu wollen. Ob er das wirklich macht, das steht noch auf dem anderen Blatt. Sondern der hat dann noch andere Schlüsse gezogen aus dieser Jahreslosung. Er meinte, man solle doch auch wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen und die ganz verschiedenen Glaubensgrundlagen und religiösen Ausprägungen und Meinungen und die Weltreligionen nochmal unvoreingenommen betrachten und überall das Gute finden. Das war dann die Quintessenz. Ob das der Paulus meint, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Wie kommen wir denn überhaupt an diese Frage und dann auch an die Antwort richtig heran? Was sollen wir als Christen prüfen? Im Zusammenhang, also ein Vers vorher, da ist davon die Rede, die prophetische Rede ernst zu nehmen. Aber was ist denn das? Prophetische Rede, dazu muss ich vielleicht ein paar Sätze sagen. Wie war das denn zur Zeit der Apostel? Wie war das mit dem Offenbarungshandeln? Die Apostel hatten ja das, was sie über Jesus Christus weitergeben wollten, noch nicht sofort alles zur Verfügung. Die haben ja schrittweise von Gott Erkenntnisse gewonnen. Das waren Offenbarungshandlungen. Ich würde sogar sagen, das war ein Prozess. Da hat Gott einen Offenbarungsprozess bei und an und durch die Apostel in Gang gesetzt. Und dann, als sie gestorben waren, da war eben dann tatsächlich das, was Gott uns zum Leben und zum Sterben zu sagen hatte, vorhanden. Wer das Neue Testament liest, der hat eigentlich alles, was er braucht. Müssen wir auf neue Offenbarungen warten? Ich glaube nicht. Ein Leben lang reicht gar nicht, um das wirklich richtig zu verstehen, was die Apostel uns hinterlassen haben. Und ich sage das deswegen, um mal uns klarzumachen, dass die ersten Christen, die ja noch nicht die volle Offenbarung hatten, natürlich trotzdem leben wollten und leben mussten, nach den Maßstäben Jesu, geführt durch den Heiligen Geist. Und für diese Anfangszeit gab es die sogenannte prophetische Rede. Das kann man nachlesen im ersten Korintherbrief. Da erörtert Paulus das ausführlich, welchen Stellenwert die prophetische Rede hatte. Ja, das waren Eingebungen, direkt vom Heiligen Geist geschenkt. Denn die apostolische Lehre im vollen Sinn des Wortes, die gab es ja noch gar nicht. Die Leute hatten ja weitgehend nur das Alte Testament. Aber dann kam die prophetische Rede und dadurch wurde die Urgemeinde oder die ersten Gemeinden dann auch ausgerichtet. Und damit konnten sie auch leben. Und wer die Paulusbriefe verfolgt, der weiß, da gibt es ja auch Veränderungen. Und manche gehen ja so weit, kritische Theologen, die sagen, Epheserbrief und die letzten Briefe, die sind ja gar nicht von Paulus. Nein, die sind doch von Paulus. Aber der hat eben andere Inhalte geschenkt gekriegt. Und die musste er jetzt dann auch weitergeben. Und im ersten Korintherbrief, da steht deutlich, die prophetische Rede wird aufhören. Ja, wann hört die denn auf? Ja, die hat schon längst aufgehört. Wir brauchen keine prophetische Rede mehr in diesem Sinne. Warum nicht? Ja, weil wir haben ja alles. Das Neue Testament, darüber hinaus gibt es nichts mehr zu holen. Im Hebräerbrief heißt es ganz deutlich, Gott hat in vielerlei Weise gesprochen, aber durch den Sohn hat er alles abgeschlossen. Wir brauchen keine Offenbarungen mehr. Alles ist uns geschenkt. Wir müssen das auspacken, was Gott uns an Geschenken in der Bibel serviert. Und wenn der Paulus da im ersten Gründerbrief im 14. Kapitel an einer Stelle sagt, was die Propheten sagen, das müsst ihr prüfen, dann ist das ja verständlich. Ja, denn auch diese prophetische Rede war ja immer, wie soll ich mich ausdrücken, gemischt mit menschlicher Weisheit. Und da musste man natürlich immer gucken, hat das jetzt wirklich voll und ganz Grund im Alten Testament, was du jetzt sagst? Oder sind das Spekulationen? Ich finde das interessant, dass die Gemeinde aufgefordert wird, das zu prüfen, was da vorne erzählt wurde. Das kann ich eigentlich auch heute auch sagen. Bitte prüfen. Die Leute in Beröa, Apostelgeschichte, ich werde dann noch drauf kommen, die haben all das, was der Paulus und Silas ihnen da erzählt hat, nicht gleich als die allerletzte Gottesoffenbarung angenommen, sondern die haben sich erstmal Notizen gemacht und dann sind sie nach Hause gegangen und dann haben alles an der Bibel geprüft. Nur die Frage ist, was prüfen wir? Ja, was sollen wir prüfen? Wenn diese prophetische Rede heute nicht mehr vorhanden ist und wenn heute das ganze Zeugnis der Heiligen Schrift uns zur Verfügung steht, was müssen wir denn da prüfen? Na, wir müssen eben auch prüfen, was die Leute draus machen, was da vorne gesagt wird oder was Synoden beschließen. Muss geprüft werden. Der Martin Luther, der hat eine ganz wegweisende Schrift geschrieben, gar nicht viele Seiten, 1523, dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu beurteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Gemeinde soll, nicht nur sie darf, nein, sie soll das genau prüfen, was davon erzählt wird. Und nach sorgfältiger Prüfung dann auch beschließen, ob das nun wirklich Gottes Wort war. Und wenn nicht, ja, absetzen. Absetzen. Wir sind also als evangelische Christen doch in einer großen Freiheit hier berufen, versammelt. Was uns die Prediger und die Pastoren und die Synoden erzählen, zu prüfen. So wie auch die Leute in Korinth aufgefordert waren, zu prüfen. Die Katholiken, die haben es an der Stelle einfacher als wir. Die haben ihre Glaubenskongregation, das ist eine Institution dort am Vatikan, und die beschließen einfach, was richtig ist und was nicht. Ja, zunächst mal eine einfache Lösung. Als Martin Luther da in Worms war und seine Verteidigungsrede gehalten hat, da sagt er, ich kann das nicht anerkennen. dass Synoden und Päpste und sonst was und Konzilien das letzte Wort haben sollen. Warum? Er hat auch die Begründung gegeben. Weil die so oft gehört haben. Ja, eine bessere Begründung gibt es nicht. Es muss eine andere Institution, es muss einen anderen Maßstab geben für meine Prüfung. Das kann nicht der Papst sein. Ja, aber was ist der Maßstab? Das werden wir uns dann gleich mal angucken. Aber zunächst die Schlussfolgerungen aus dieser Feststellung, die ich jetzt gerade getroffen habe. Es ist wirklich Freiheit, in die wir hier gerufen sind. Wir dürfen das, was andere predigen, in bester Absicht, in Vollmacht des Geistes, in beispielhafter Rede, wir dürfen es prüfen. Und wir dürfen die Freiheit uns nehmen, dann zu sagen, Herr Pfarrer, da stimme ich mit Ihnen nicht überein. Woraus haben Sie diesen Satz, diese Erkenntnis gewonnen? Ich finde das sehr, sehr interessant. Das ist eine große Freiheit. Galater 5, gleich am Anfang heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Was ich glaube, worauf ich leben will, worauf ich sterben will, was wir im Glaubensbekenntnis vorhin gesagt haben. Das darf, das muss ich vor Gott ausmachen. Da nehme ich keine menschliche Instanz dazwischen. Und ich denke, was wir heute an Not haben, in den evangelischen Kirchen besonders, man muss sich ja erstmal in die eigene Nase fassen, das ist im Wesentlichen darin begründet, dass Christen und christliche Gemeinden diese Freiheit nicht in Anspruch genommen haben. Und einfach alles mitgemacht haben und immer Ja und Amen gesagt haben zu dem, was Kirchenleitungen und Pastoren da vorne erzählt haben und Theologen an den Fakultäten. Ich denke, wenn man das von Anfang an und immer wieder neu ernst genommen hätte, dieses Prüfen, dann wären keine Waffen gesegnet worden, wie man das gemacht hat, besonders im Ersten Weltkrieg. Dann hätten evangelische Pfarrer nicht die deutsche Rasse glorifiziert in der NS-Zeit. Dann hätten evangelische Pfarrer in der DDR-Zeit nicht den Sozialismus glorifiziert und gepriesen. Und dann hätte sich auch die Bibelkritik nicht so durchsetzen können. Wenn Christen diese Freiheit in Anspruch genommen hätten. Warum ist da kein Sturm der Entrüstung losgegangen, als Frau Kessmann 2012 oder 2013 war es wohl, in einem Spiegel-Interview erklärt hat, als Theologin der modernen Zeit, kann ich doch nicht die Jungfrauengeburt, so wie es in der Bibel da geschildertes anerkennen. Nein, Josef war der Vater. Da hätte er einen Sturm der Entrüstung losbrechen müssen. Nein, man ist gleich wieder zur Tagesordnung übergegangen. Das ist ja nur ein Beispiel. Also ich will damit nur sagen, dass nicht die Theologen in erster Linie die Hauptverantwortung tragen für die Misere in unserer kirchlichen Landschaft. Es sind die Gemeinden, es ist der einzelne Christ, der seine Freiheit nicht in Anspruch nimmt. Und deswegen ist mir der Theo Lehmann so ein Vorbild. Der hat diese Freiheit in Anspruch genommen gegenüber der DDR-Führung und gegenüber auch natürlich seinen eigenen Kritikern in den Kirchenleitungen. Solche Christen brauchen wir. die aus der Freiheit heraus entscheiden. Ja, das sind die Schlussfolgerungen. Wenn diese Schlussfolgerungen jetzt zu einseitig oder zu scharf klingen, dann möchte ich nur noch an ein paar Bibelstellen erinnern. Die eine habe ich ja schon genannt in der Apostelgeschichte. Als Paulus und Silas in Beröa waren, ja, dann heißt es dort, Apostelgeschichte 17,11, diese Christen, die waren freundlicher als die in Thessalonich. Die nahmen die Predigt bereitwillig auf. Aber sie forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Das, finde ich, ist Freiheit. Jesus selbst warnt vor falscher Lehre und vor Irrlehre. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Bergpredigt, Matthäus 7, 15. Und auch Johannes warnt deutlich, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist. Prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Also schon damals, und ich denke, die sind nicht weniger geworden. Ich habe hier einen Brief von Theo Lehmann. Den hat er an seinen früheren Landesbischof geschickt. Sehr geehrter Herr Landesbischof, die Schriftlesung für den heutigen Tag, 1. Korinther 6, 1 bis 11. Welch eine göttliche Fügung und Ermutigung, habe ich bereits einem Ihrer Amtsvorgänger vorgelesen und gesagt, dass ich mich im Gericht auf diese Stelle der Schrift berufen werde und nicht auf das, was dieser Bischof über Homosexualität lehrte. Gleiches gilt nun auch Ihnen gegenüber. Da ich mich bei der Ordination auf die Bekenntnisschriften verpflichtet habe, bin ich nach Confessio Augustana 28 Ihnen gegenüber zum Ungehorsam verpflichtet. Als Bischof kann ich Sie nicht mehr anerkennen. Den von der Kirchenleitung am Wochenende gefassten Beschluss kann ich ebenso wenig mittragen wie die Behauptung, er berühre nicht den Status Confessionis, also den Bekenntnisfall. Im Gegenteil, es geht hier um die Frage, ob das Wort Gottes gilt oder nicht. Meine Entscheidung bedeutet nicht, dass ich auch die Fürbitte für Sie beende. Im Gegenteil, es wird wie bisher weiterhin mein tägliches Gebet für Sie sein, dass Sie umkehren und sich der Autorität von Gottes Wort unterwerfen. Da schreibt jemand, der die Freiheit der Christen in Anspruch nimmt. Und erkennt deinen eigenen Bischof nicht mehr an. Hannes Kemner hat mal gesagt, wenn in der NS-Zeit 500 Pfarrer bereit gewesen wären, dieser NS-Ideologie zu widersprechen und dies mit ihrem Leben und mit ihrem Einsatz und mit ihrem Tod bezahlt hätten, wäre Hitler schachmatt gewesen. Und ich glaube, da hat er recht. Es gibt zu wenig Christen, die ihre christliche Freiheit in Anspruch nehmen. Ja, jetzt natürlich die Frage, wie sollen wir prüfen? Ich habe vor ein paar Wochen unseren Weihnachtsstern angebracht und der leuchtete nicht. Ich war ja ziemlich verzweifelt. So ein schöner Herrnhuter Stern kriege ich nicht zum Leuchten. Ich musste dann eine Leitung legen. Der wollte nicht. Da habe ich mich erinnert, Mensch, du hast doch ein Prüfgerät. Ja, das habe ich zwar noch nie benutzt, aber ich musste es, weil mir nichts anderes übrig blieb. Ich hatte meiner Frau gesagt, heute Abend leuchtet der Stern. Er leuchtete nicht. Naja, eigentlich hätte ich Christoph Moritz anrufen können. Aber ich war mir dazu irgendwie wie soll ich sagen, zu eitel. Ja, ich dachte, das kriegst du doch von alleine raus. Naja, dann habe ich probiert und da gibt es ja etliche Einstellungsmöglichkeiten. Ich wollte ja eigentlich nur die Spannung wissen und dann habe ich es schließlich gefunden, dass ich da einen Anschluss falsch gesetzt hatte. Also, wie gut, dass es Prüfgeräte gibt, aber wie gut, dass es hier auch Kriterien gibt für die Prüfung. Die liegen nicht in mir selber drin. Zwei Kriterien habe ich gefunden. In Römer 12, 2 steht die erste. Du brauchst eine göttliche Gesinnung, wenn du geistliche Dinge prüfen willst. Sonst brauchst du gar nicht erst anzufangen. Prüf dich also immer erst mal selbst. Hast du eine göttliche Gesinnung? Hast du dich jetzt nur aufgeregt über dies und jenes, was da, der Pfarrer oder die Synode gesagt hat? Wie ist deine eigene Gesinnung? Denkst du selber göttlich? Das ist das Erste. Wer prüfen will, muss sich immer erst mal selber prüfen. Weil wir so schnell auch vom Ärger und was weiß ich, vom Frust uns mitnehmen lassen. Das ist nicht gut. Wir müssen die Dinge lernen, mit Gottes Augen zu sehen. Wir brauchen eine göttliche Gesinnung und müssen erstmal den Heiligen Geist darum bitten. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, das hat Luther auch so gesehen. Wir müssen herausfinden, ob in einer Predigt, in einer Rede, in einem christlichen Text, wie auch immer, die Stimme Jesu zu hören ist. So ist Luther an diese Frage herangegangen. Unter Berufung auf Johannes 10, Vers 4. Die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Wir brauchen also ein geistliches Hörvermögen. Wir müssen herausfinden, ob die Stimme Jesu zu hören ist. Auch nicht so einfach. Jetzt haben wir wieder lange überlegt bei uns zu Hause, welches Andachtsbuch wir nehmen. Ungefähr 40 Andachtsbücher stehen da mittlerweile. Ja. Wo hören wir die Stimme Jesu? Ich will doch die Stimme Jesu hören. Denn nur das bringt uns weiter. Nur das gibt uns Kraft. Nur das gibt uns Zuversicht. Jetzt haben wir uns entschieden. Ja, Paul Deitenbeck. Ein solides Büchlein. Gibt die kleine Geschichte von einem Vikar, der sich da mit viel Mühe in seine Gemeinde da versucht einzuleben und sich immer wieder um gute Predigten bemüht. Ein alter gläubiger Bauer war jeden Sonntag unter seiner Kanzel. Und der junge Vikar war dann schon immer begierig zu hören, was dieser Mann sagt. Sehr gut, wenn man so einen geistlich gereiften Christen hat. Und dann hat er schnell rausgekriegt, wann dieser alte Mann mit der Predigt nicht zufrieden war. Da hat er nämlich immer nur gesagt, Herr Vikar, das war heute ein schwieriger Text. Keine offene Kritik, aber so durch die Blume. Und da wusste er, war wieder vorbei. Hast vorbeigeschossen. Die Stimme Jesu war nicht zu hören. Das ist schon eine hohe Kunst. Eine göttliche Gesinnung anziehen und die Stimme Jesu hören. In all dem Wust, was wir so täglich hören. Das wünsche ich uns, dass wir uns das angewöhnen. Ja, die göttliche Gesinnung und die Stimme Jesu hören. So, damit bin ich jetzt beim dritten Teil und stelle mal die Frage, wenn wir also so prüfen und wenn wir wirklich mit göttlicher Gesinnung und auf die Stimme Jesu hörend, dann sagen, das ist nicht die Stimme Jesu. Das will ich nicht, das brauche ich nicht. Das will ich auch nie wieder hören. Wenn wir also zu solchen Erkenntnissen kommen, wie ist das möglich? Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, gesunde Lehre von Irrlehre zu unterscheiden? Wie kommen wir dahin, die Bibel als das große Geschenk Gottes für uns, das große Geschenk göttlicher Weisheit, neu zu entdecken, neu ernst zu nehmen? Als das letzte und eigentliche Kriterium für ein gelingendes Leben. Wie werden wir zurückhaltend gegenüber menschlichen Ratschlägen, die nichts weiter zu bieten haben als eigene Erfahrungen? Und wie entgehen wir der Gefahr ungeistlicher Menschenbilder und Gottesbilder? Das ist natürlich jetzt alles schon eine riesen eigene Predigt. Ich kann das ja nur an ein paar Beispielen jetzt deutlich machen, wie ich das meine. Was muss durchfallen? Ich will mal nur vier Beispiele nennen. Was können wir nicht als Lebensregeln akzeptieren? Was können wir nicht als Lebensziele akzeptieren? Wie gesagt, nur Beispiele. Wenn der Goethe träumt vom edlen Menschen, der noch dazu gut und hilfreich sein soll, dann werden wir uns auf dieses Pferd nicht setzen, weil wir wissen, so ist der Mensch nicht. Und so wird er nie werden aus eigener Kraft. Nie. Und wenn einer der berühmtesten Philosophen, die wir haben, Immanuel Kant, der übrigens sogar in Russland sehr geschätzt wird, eigentlich weltweit, wenn der sagt, du brauchst den Mut, deinen eigenen Verstand anzuwenden. Sapere aude, das ist ein lateinisches Zitat von Kant, dann sind wir auch skeptisch. Und wenn kritische Theologen uns weismachen wollen, wir müssen das mit den Wundern, die da in der Bibel erzählt sind, nicht wörtlich nehmen. Das sind nur Beispiele, dass Menschen damals in bestimmten persönlichen Fragen und Notlagen die Hilfe Gottes gekriegt haben. Das darfst du doch nicht als bare Münze so auffassen. Dann werden wir das auch zurückweisen. Und wenn jetzt, erst ein paar Tage zurück, der Rat der EKD sagt, zur Frage der Abtreibung, die einzigartige Situation eines Schwangerschaftskonflikts erfordert Respekt vor der Freiheit und der Verantwortungsfähigkeit der Schwangeren. Daher muss die Schwangere letztlich selbst entscheiden und selbst entscheiden können, muss man sich mal diesen Satz richtig zu Gemüte führen. Niemand hat das Recht, einer schwangeren Frau zu sagen, du musst das Kind austragen. Niemand. auch nicht Gott. Das ist Selbstbestimmung im modernen Sinn des Wortes. Ich habe das noch mal kurz zusammengefasst, was der Goethe mit seinem edlen Menschen hoffte. Das können wir doch nicht akzeptieren, weil wir wissen, kein Appell ist in der Lage, das egozentrierte und böse Ich des Menschen zu beseitigen. Der Mensch ist und bleibt böse von Anfang an. Das war ja das Wort, mit dem die Sintflut begann und mit dem die Sintflut endete. Beide Mal hat Gott gesagt, das Trachten des menschlichen Herzens von Jugend an böse. Und das greift der Paulus dann auf im Neuen Testament. Da wollen wir doch nicht hoffen, dass aus dem Menschen ein edles, hilfreiches und gütiges Wesen werden kann. Ohne Gottes Hilfe ist da nichts zu hoffen. Und wir wollen, um auf Immanuel Kant nochmal einzugehen, feststellen, dass der Verstand doch nicht die letzte Größe sein darf und sein kann. Der Verstand ist doch eine seelische Funktion. Und die Seele ist doch genauso hingegeben an die Sünde wie der ganze Mensch. Wir können doch mit unserem Verstand die wesentlichen Dinge unseres Lebens überhaupt nicht beantworten. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Wozu bin ich da? Der Verstand liefert keine Antwort auf die Sinnfrage. Und wenn sich die bibelkritische Theologie ganz bewusst vom Verstand abhängig macht, dann ist sie eben nicht in der Lage, das Einbrechen der göttlichen Wirklichkeit in Raum und Zeit zu erfassen. Das geht einfach nicht. Ich habe ja kritische Theologie wirklich 14 Semester genossen und bin heute noch dankbar, dass ich glaube, ich war im 13. Semester, also ganz am Ende meines Studiums, dann doch noch die Kurve gekriegt habe und mein eigenes Studium nochmal hinterfragen konnte. Und wie bedauerlich ist es, wenn der Rat der EKD, das höchste Theologengremium der evangelischen Kirche, die 23 Millionen Christen oder, sage ich mal, getaufte Menschen vertritt, wenn die so ideologieanfällig sind, dass sie der Selbstbestimmung so ein hohes Recht einräumen, das können wir nicht als Christen, die bibelorientiert leben, akzeptieren. Das muss durchfallen. So, aber jetzt kommt der Schlusspunkt. Wir wollen das Gute festhalten. Und ich sagte schon, man kann natürlich sagen, behaltet das Gute, aber das ist zu wenig. Dann wäre ja das Gute nur zu beziehen auf das, was ich gerade gelesen oder gehört habe. Ich sichte alles und was gut ist, ja, das sage ich okay, das will ich bedenken, das will ich beherzigen. Nein, wenn man den Zusammenhang hier anguckt, dann ist gleich im nachfolgenden Wort, im nachfolgenden Vers die Rede davon, dass man das Böse in jeglicher Gestalt meiden soll. Also ganz grundsätzlich und deswegen ist hier ganz grundsätzlich vom Guten die Rede. Und das soll ich nicht nur behalten, nein, das soll ich festhalten. Das griechische Wort hat zwei Bedeutungen, behalten und festhalten. Und das finde ich wertvoll. Wir müssen das Gute festhalten, bewusst und willentlich. Sonst schlüpft es uns durch die Hände wieder weg. Manchmal schneller, als man denkt. Wir müssen Jesus täglich festhalten. Wir müssen die Heilige Schrift täglich festhalten. Die Lehre der Apostel täglich festhalten. Das ist unsere Aufgabe und das wollen wir doch tun in diesem Jahr. Was heißt das praktisch? Jesus festhalten. Wie mache ich das? Ich weiß nicht, wer mal fromme Juden beobachtet hat in ihrem synagogalen Gottesdienst. Die frommen Juden, die haben ja dann Gebetsriemen und sie haben Kapseln, die sie sich dann an die Stirn binden und an den linken Oberarm. Ganz merkwürdig, so kleine schwarze Kapseln, da haben sie das Wort Gottes drin. Das geht zurück auf eine Anordnung im 5. Buch Mose. Das sind die Tefillin. Ja, das will ich jetzt nicht empfehlen. Aber ich will immerhin sagen, da gibt doch Gott einen Hinweis, du brauchst täglich dieses Wort Gottes. Und das will ich jetzt auf Jesus beziehen. Ich kenne einen Pfarrer, der hat mir gesagt, wie er seine Beziehung zu Jesus aufrechterhält. Das fand ich klasse. Und seitdem mache ich es auch. Er sagt, jeden Morgen, wenn ich die Bettdecke wegtue, sage ich laut, gelobt sei Jesus Christus. Und dann stehe ich auf. Das finde ich klasse. Mache ich auch. Allerdings nicht laut, weil meine Frau öfters dann noch schläft. Aber wenigstens leise. Gelobt sei Jesus Christus. Finde ich klasse. Man kann es auch anders machen, dass man in seine Fürbitte, in seine tägliche Gebetszeit auch die Bitte um Vergebung richtig einbaut. Ja, implementiert ist das so ein schönes neudeutsches Wort. Also wie halten wir es mit dieser Bitte um Vergebung? Da bist du ganz dicht bei Jesus dran, wenn du ihn um Vergebung bittest. In meiner Fürbitteliste kommt das gleich ganz oben. Zuerst kommt Lieselotte und dann kommt reine Lippen und dann kommt Bitte um Vergebung, damit ich das bloß nicht vergesse. Luther hat in seinen Tischreden mal das so schön auf den Punkt gebracht, was er dem Namen Jesu verdankt. Ich habe in meiner höchsten Schwachheit, im Schrecken und Fühlen der Sündenlast, in Furcht und Zagen vor dem Tod, in Verfolgung durch die arge falsche Welt, oft die göttliche Kraft erfahren und gefühlt, die der Name Jesus an mir bewiesen hat. Ist das nicht eine klasse Aussage? Im Namen Jesu steckt eine göttliche Kraft drin. Das nenne ich das Gute festhalten. Jesus festhalten. Eine liebe Glaubensschwester hat vor ein paar Tagen mir ein Jesus-Gedicht geschickt. Ich habe mich gleich bei ihr bedankt. Dachte, Mensch, wusste gar nicht, dass du unter die Dichter gegangen bist. Sagt sie, nein, das ist nicht von mir, aber ich finde es so klasse, dass ich es dir gleich geschickt habe. In dir geborgen an jedem Morgen, in jeder Nacht von dir bewacht, von dir getragen an allen Tagen, von dir umgeben mein ganzes Leben, dein alle Zeit in Ewigkeit. Kann man es besser sagen? Das kriegt jeder nachher. Beim Nachhausegehen. Ein kleines Jesusgebet. Kleine Anleitung, an Jesus festzuhalten. Jetzt kommt die Heilige Schrift. Wie halten wir die Heilige Schrift fest? Ich muss ja immer an Psalm 1 denken. Psalm 1 und Psalm 2 sind ja Überschriftspsalmen über den ganzen Psalter. Beide von eminenter Wichtigkeit. Und in Psalm 1, wohl dem, der Lust am Gesetz des Herrn hat und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Deswegen auch der schöne Baum hier, gepflanzt an einem Wasserbach. Und was ich ganz besonders toll finde, und was er macht, gerät wohl. Ist dir im letzten Jahr öfters mal aufgefallen, dass das nicht wohl geraten ist, was du da gemacht hast? Dann denke an den Psalm 1. Dann hat ganz bestimmt das Festhalten an der Heiligen Schrift gefehlt. Ich möchte mir das vornehmen. Ein 94-Jähriger ruft mich alle paar Tage an und er sagt zwar immer wieder dasselbe, aber er braucht jemanden, mit dem er reden kann. Ich höre mir das immer wieder an. Und er gibt mir auch immer wieder gute Hinweise und Ratschläge. Und er zitiert immer wieder Jesaja 8, Vers 10. Und ich denke, also jetzt musst du dir mal dieses Kapitel genauer angucken. Warum zitiert er das immer? Das hat er, genau das ist heute unser Problem in der Politik und Gesellschaft. Und da steht nämlich Jesaja 8, Vers 10, es werden viele Pläne gemacht und es wird nichts draus. Genau das können wir jetzt wieder in Österreich ablesen. Ja, haben keine Regierung. Große Pläne und es wird nichts. Weil der Segen Gottes fehlt. Und hier wird mir verheißen, wenn ich die Heilige Schrift festhalte, dass das Wohlgerät, was ich mache, ist das nicht schön? Ich arbeite nicht vergeblich. Um nochmal Luther-Zitat zu bringen, das ist die letzte Aufzeichnung seines Lebens, sterbend. Ich glaube, in eures Leben ist er gestorben. Die Heilige Schrift meine niemand genug geschmeckt zu haben. Er habe denn 100 Jahre lang mit Propheten wie Elia und Elisa, Johannes dem Täufer, Christus und den Aposteln die Gemeinden regiert. Lege nicht Hand an diese göttliche Aeneis. Aeneis war ein altes, bekanntes, römisches, großes Gedicht. Sondern gehe anbetend ihren Fußstapfen nach. Wir sollen der Bibel anbetend den Fußstapfen nachgehen. Welchen Stellenwert hat die Heilige Schrift in deinem Leben? Wie viel Zeit gönnst du ihr täglich? Wir sind Bettler, das ist wahr. Und damit ist Luther gestorben. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und wie halten wir die Lehre der Apostel fest? Das ist jetzt der Schlusspunkt, indem wir wirklich die Apostel als Lehrer und als Meister anerkennen. Und heute wollen ja viele Theologen schlauer sein als Paulus. Wie ist denn eigentlich dieses Wachstum der ersten Gemeinden zu erklären? Apostelgeschichte 2,42, da steht so ein Schlüssel. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Ja, die haben die Apostel ernst genommen. Warum? Weil sie den Grund gelegt haben für unser Glaubensverständnis. Die haben das Fundament gelegt. Ihr seid Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Nur auf diesem Fundament kann man sinnvoll sein Christentum aufbauen. Wir sind jetzt in unserem eigenen Haus umgezogen. Das ist auch ein interessantes Experiment. Wenn man 8 Zimmer zur Verfügung hatte und jetzt plötzlich nur noch 3. Wovon muss ich mich trennen? Was kann ich entsorgen? Das waren interessante Fragen, die uns in den letzten Monaten beschäftigt haben. Und ich habe gemerkt, was hast du nicht so alles gesammelt in deinem Leben? Ich war nicht nur ein Büchernarr, Was ist denn die Steigerung? Ja. Büchersüchtiger. Ich konnte an keinem Antiquariat vorbeigehen, ohne dass ich nicht das letzte Geld dafür ausgegeben habe. Und wir haben wenig Geld gehabt in unserer Ehe am Anfang. Aber auch dieses letzte Geld habe ich ausgegeben. Mich hat es gezogen, kann man schon so sagen. Das war eine Sucht. Ja, und dann haben sich die Bücher nicht nach Zahl, sondern nach Gewicht gesammelt. Das ging dann in die Zentner. Einen Teil habe ich jetzt noch immer noch. Und die Frage ist, was mache ich da? Es sammelt sich so viel Müll an im Laufe unseres Lebens. In den Kirchen sammelt sich Leermüll an. Ich meine jetzt L-E-H-R. Es sammelt sich so viel Irrlehre an. Ich bin in Kirchengeschichte promoviert, ein bisschen kann ich da wohl mitreden. Wie die Irrlehre immer wieder, wenn man sie vorne rausschmeißt, durch die Hintertür wieder reinkommt. Der Teufel ist ja sowas von raffiniert. Ja. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir an der Lehre der Apostel festhalten. Und heute in der Geschlechterfrage, in der Schöpfungsfrage, in der Autoritätsfrage und natürlich auch in dem Gebot der Apostel, Irrlehrer zu meiden, da müssen wir die Apostellehre wieder ganz neu fragen. Gestern habe ich, wir hatten die Handwerker mal eingeladen, ein bisschen aus früheren Zeiten erzählt und gesagt, dass ich lange Jahre nach einem Nachfolger gesucht habe. Ja, Christoph, du warst ja dabei. Ja, und das waren für mich Grundbedingungen. Dieser Mensch muss an der apostolischen Lehre festhalten. In puncto Frau und Mann, in puncto Ehe, in puncto Schöpfung, in puncto Ökumene, in puncto Bibelautorität. Das sind ja, Konditionen, die einfach sein müssen, wenn man heute an der apostolischen Lehre festhalten will. Möge der Herr es uns schenken, dass wir selber da immer wieder klar Schiff bleiben. Prüft alles, aber haltet das Gute fest, haltet Jesus fest, haltet die Bibel fest, haltet die apostolische Lehre fest. Der Teufel nimmt die dir aus der Hand, ohne dass du es merkst. Du musst alles ganz festhalten. Das soll die Devise sein für dieses Jahr. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir bitten dich, dass du uns dieses Festhalten schenkst. Vor allen Dingen danken wir dir, dass du uns festhältst. Sonst hätten wir gar keine Chance, festzuhalten und dieses Wort des Apostels Paulus ernst zu nehmen. Herr, halte uns fest, geleite uns durch dieses ganze Jahr hindurch. Und gib uns die richtigen Kriterien, gib uns diese göttliche Gesinnung, gib uns das Hörvermögen, dass wir deine Stimme finden, dass wir sie suchen, dass wir auf deine Stimme achten, in all den Verlautbarungen, in all den Predigten, in all den Ratschlägen, in all dem, was wir oft gut gemeint hören, wollen wir nichts anderes hören als nur deine Stimme. Hilf uns dabei. Mach uns demütig. So wie Luther, der sterbende Luther, das uns hinterlassen hat, dass wir Bettler sind, aus uns überhaupt nichts können. Und so lass uns gesegnete Menschen sein in diesem ganzen Jahr 2025. Amen.